Bremen 2 Podcast Lab.
Zum Podcast Denken in hoher Luft von Bremen 2 und der Philosophiezeitschrift Hohe Luft begrüßt Sie wieder Tobias Nagorny. Heute sprechen wir über das Thema Arbeit neu denken, so der Titel der aktuellen Hohe Luft Schwerpunktausgabe. Und zugeschaltet aus einem Studio in München sind wieder die Philosophen und Hohe Luft Redakteure Rebecca Reinhardt und Thomas Waschek. Hallo nach München.
Hallo.
Hallo.
Herr Waschek, wir fangen direkt an und gehen sofort ins Thema. Was bedeutet Arbeit für Sie?
Also Arbeit ist für mich ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens, nicht? Also ich könnte es mir nicht vorstellen, so ohne weiteres zu leben, ohne zu arbeiten.
Das wünschen sich ja einige Menschen auch, aber ich glaube, das ist eine naive Vorstellung oft, oder?
Ja, ich glaube, es ist eine naive Vorstellung und es ist zum Teil auch eine, wenn Sie so wollen, eine aristokratische Vorstellung, nicht? Also es gab ja einen früheren Zeiten. Es gibt heute immer noch einige Menschen, die nicht arbeiten müssen, weil sie eben vermögend sind. Die Vorstellung, sein Leben damit zuzubringen, nicht zu arbeiten, ist eine naive Vorstellung. Nicht? Also die Menschen, viele denken, sie könnten, sie wüssten, wie sie den Tag oder jeden Tag ausfüllen können. Aber ich denke, da machen sie sich was vor.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Reinhardt? Was bedeutet in Ihrem persönlichen Leben diese große Arbeits- oder diese große Zeitspanne, die man in einem Leben verbringt, der Arbeit für Sie?
Also ich würde sagen, fast alles.
Oh.
Also ich bin sozusagen arbeitssüchtig. Ja, weil ich liebe meine Arbeit und ich bin immer am Arbeiten und immer am Durchdenken neuer Texte oder am Verfassen neuer Vorträge oder am Repetieren alter Texte. Und also dieser Umgang mit Sprache und auch das Privileg, mit solcher schönen Sache wie mit der Philosophie Geld verdienen zu dürfen, das erfüllt mich sehr, es fordert mich auch sehr, aber ich könnte es mir ohne nicht vorstellen. Also ich brauche irgendwie in meinem Leben so eine Grundspannung, damit ich wiederum aus dieser Grundspannung einen Elan vital destillieren kann, würde ich mal sagen.
Aber sehnen Sie sich da nicht nur, weil ich glaube, so würden ganz viele Menschen ehrlich gesagt antworten, gerade heutzutage, ja? Aber sehnen Sie sich nicht auch manchmal ein bisschen nach Abgrenzung?
Abgrenzung wovon?
Von der Arbeit tatsächlich. Selbst Abgrenzung von den Sachen, die Ihnen ganz offensichtlich sehr viel Spaß machen.
Also eigentlich muss ich leider sagen, nein, weil ich wirklich das extreme Privileg habe, dass ich alle meine Inhalte zu 90% selber schaffen darf und sozusagen wirklich sehr autark, sehr autonom arbeiten darf. Also ich glaube, was eher so ein Kontrastpunkt ist zu meinem täglichen Tun und Herumwursteln, das ist so ein Sehnsuchtspunkt, der außerhalb ist. Also von dem grenze ich mich aber nicht ab, sondern das ist dieser Sehnsuchtspunkt, der zieht mich. Also der Sehnsuchtspunkt ist so schon Ruhe und Stille und nichts tun, aber gleichwohl weiß ich irgendwie, das wird sowieso erst dann eintreten, wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich krank bin oder wenn ich tot bin.
Ich frage mal anders, wie würden Sie sich denn in einem ganz klassischen 9-to-5-Job machen, wo Sie möglicherweise nicht alles das machen, weil die privilegierte Situation, die Sie sich auch selbst gewählt haben, haben wir jetzt schon herausgearbeitet. Aber wie würden Sie dann Arbeit möglicherweise definieren? Auch wenn Sie, oder haben Sie vielleicht mal die Erfahrung gemacht?
Ja, also durch diverse Praktika in meiner Studienzeit, beim Fernsehen zum Beispiel, wo eines meiner Tätigkeiten bestand darin, nichts tun zu dürfen tatsächlich. Ja, also diese Bore-out-Erfahrung, die habe ich da das erste Mal gemacht. Bore-out, also zuzuschauen am Computer, wie der Cutter seine Arbeit macht. Der wird ja auch heute digital gemacht. Und ich habe gedacht, das macht mich depressiv. Also es macht mich dann sehr schnell depressiv.
Und Herr Waschek, der klassische 9-to-5-Job, haben Sie doch irgendwann bestimmt Erfahrungen mitgemacht?
Ich habe schon einige Erfahrungen damit gemacht. Also das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, war ein Job in der Krankenkasse, ein Ferienjob. Da bestand meine Arbeit darin, den ganzen Tag Tausende von Rezepten durchzuschauen, ob im rechten unteren Eck ein bestimmter Buchstabe steht, was aber nur alle paar tausend Male der Fall war. Und ich habe schon einige Jobs gemacht, die einfach furchtbar langweilig sind und auch mühsam waren auf eine gewisse Art. Also es gibt solche Jobs, ja, ganz viele Menschen haben solche Jobs. Aber trotzdem würde ich sagen, also selbst wenn die Jobs jetzt nicht so erfüllend sind, ja, wie das vielleicht unserer ist, ist dennoch Arbeit sehr wichtig für Menschen, weil sie unter anderem, weil sie Struktur gibt, weil sie uns Gründe gibt, etwas zu tun. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn Sie mal darüber nachdenken, wenn Sie nicht arbeiten, dann bricht Ihnen jegliche Struktur weg, nicht?
Also
dann
genau.
Können Sie tun, was Sie gerne tun wollen. Aber sie haben vielfach keinen wirklichen Grund dazu.
Ja, und sie sind vor allen Dingen stigmatisiert. Sie sind arbeitslos.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man stigmatisiert ist, wenn man das notwendige Kapital hat und aus arbeitslos einfach das Wort Privatier machen würde.
Ja, also ich habe mir erst diese Tage mit jemandem unterhalten, der nicht arbeiten müsste. Also der so vermögend ist, ja, dass er eigentlich, wie man so sagt, von den Zinsen allein leben könnte. Und wir haben uns über den Wert der Arbeit unterhalten, nicht? Und es war für mich sehr interessant, also, dass selbst diese Person den dringenden Wunsch verspürt hat, zu arbeiten. Interessant waren die Gründe, die er genannt hat, nicht? Also einer davon war zum Beispiel Anerkennung. Ja?
Absolut, ja.
Also Anerkennung ist ein ganz wichtiger Aspekt von Arbeit. Und die Anerkennung bekommen Sie nicht dadurch, dass Sie einfach nur Vermögen haben. Also das ist eine Anerkennung für Leistung, Anerkennung für den Beitrag, den man erbringt. Und das ist Menschen sehr wichtig.
Und es ist ja letztendlich dann auch eben, wir haben gerade über die, also ne, es ist ja auch identitätsstiftend. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ja? Also was stiftet am meisten Identität als diese Tätigkeit, die wir 8 oder sogar noch mehr Stunden werktags die ganze Woche über machen, oder?
Ja, also wenn wir heute Menschen kennenlernen auf einer Party oder so, nicht? Und man macht so ein bisschen Smalltalk und versucht so herauszufinden, wer der andere eigentlich ist, dann fragen wir oft, was machst du eigentlich?
Und man versucht anhand dessen sofort einzuschätzen.
Und die Antwort, die derjenige gibt, ist in den meisten Fällen nicht, ich mache gern Sport oder ich habe Kinder oder ich lese gern oder so, sondern die meisten Menschen antworten dann mit ihrem Job. Und das hat, glaube ich, tiefere Gründe, nicht? Und der Grund ist, wie Sie sagen, dass Arbeit eben identitätsstiftend ist. Ja? Und ich sehe nicht ganz, warum das schlecht sein sollte. Ja? Also manche Menschen denken das, ja? Die finden das irgendwie komisch, ja? Dass Menschen sich über ihre Arbeit definieren. Aber ich habe dafür eigentlich noch keine guten Gründe gehört.
Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich angefangen habe, als freie Philosophin zu arbeiten, das war sehr, sehr schwer, eben so an Jobs zu kommen. Also ich habe mit Aufträgen und Vorträgen und Texten angefangen, die anzubieten. War sehr, sehr schwierig. Und um Struktur zu kriegen und auch aus anderen Gründen, habe ich ja angefangen dann ehrenamtlich in der Psychiatrie als freie Philosophin für die stationären Patienten tätig zu sein. Und das hat mich gerettet, also tatsächlich identitätsmäßig, weil dann hatte ich einmal in der Woche sozusagen ein Appointment und war in der Teambesprechung und war integriert und hatte einen Auftrag, so, da spreche ich jetzt mit 5 Patienten. Und das war sicherlich nur vorübergehend, hat es funktioniert. Aber das hat mich getragen. Also ich glaube tatsächlich, Arbeit trägt einen auch in gewisser Weise.
Man muss ja hüten in dieser Diskussion über Arbeit, ist einmal weniger kreative Jobs
auszuklammern. Ja.
Auszuklammern oder so mit einer gewissen Arroganz irgendwie oder eine Art von Mitleid, ja, wenn Sie so wollen, irgendwie zu betrachten. Also wenn ich zum Thema Arbeit diskutiere oder Vorträge halte, dann bin ich ganz regelmäßig mit der Frage konfrontiert, so sinngemäß, na Herr Waschek, Sie haben es ja leicht in Ihrem privilegierten Job als Philosoph, aber was ist denn mit der Supermarktkassiererin? Ja. Komischerweise ist es immer die Supermarktkassiererin, ja. Ja, die da gewissermaßen so als negatives Role Model herhalten muss. Und ich finde das nicht okay. Ja? Also daraus spricht meines Erachtens eine gewisse Verachtung für sagen wir mal, weniger gut qualifizierte Jobs. Aber wir sollten nicht unterstellen, ja, dass jemand nicht auch sowas wie Freude an dem Job haben kann, ja, dass sie durch diesen Job eben auch ausgefüllt werden. Ja? Also wir dürfen da nicht den Fehler machen von uns selbst, dass Teil, sage ich mal, der kreativen Klasse auf die anderen zu schließen. Nicht? Also ich denke zum Beispiel gerade manuelle, körperliche Arbeit, ja, wird in der Hinsicht oft unterschätzt. Ja? Also die Philosophin Hannah Arendt, ja, zum Beispiel eine große, wie ich finde, jedenfalls Verächterin der Arbeit, die heute immer noch gern zitiert wird, die hat sich zum Beispiel ganz geradezu verächtlich über körperliche Arbeit geäußert, ja, weil sie fand, irgendwie körperliche Arbeit sei weltarm, ja, in einer gewissen Weise. Und sie hat das für vollkommen verkehrt. Das ist sozusagen die eine sehr beschränkte Sichtweise eines Intellektuellen oder einer Intellektuellen auf körperliche Arbeit. Ja.
Die Intellektuellen reden ja auch besonders gerne über Arbeit, immer ja, interessanterweise. Aber da sind wir ja auch schon irgendwie auch ein bisschen bei dem Problem vielleicht auch so ein bisschen. Also wenn man sich sozusagen das antike Griechenland anguckt, zumindest die Philosophen, Aristoteles hatte genau die gleiche Meinung. Also da war Arbeit ja eben nicht der Weg zum Glück, sondern war genau das, was letztendlich den Weg zur Glückseligkeit verhindert hat. Aber ja, damals haben die Sklaven gearbeitet. Was für eine asoziale Position von
ja, ganz genau. Also Aristoteles war der Meinung, dass Arbeit uns vom tugendhaften Leben abhält. Das war aus damaliger Sicht da sicherlich verständlich, nicht? Also jemand, der schuften muss, nicht? Also der kann nicht gleichzeitig fähig sein, ja, für das politische Leben oder für den Bios Theoretikus, ja. Hm. Also dem theoretischen Leben des Philosophen, denn dazu brauchen sie halt Muße, nicht? Also aus dieser Sicht, aus der Situation der griechischen Gesellschaft in der Antike, war das durchaus verständlich, nicht? Man hatte ja nur auch Formen von Arbeit vor Augen, für die das mit sicherlich zutrifft, nicht? Also schwere landwirtschaftliche Arbeit, ja, sagen wir, ist sicherlich nicht etwas, was dem Philosophieren zuträglich ist.
Ich würde da aber sogar gerne noch mal eine Gegenposition einnehmen und tatsächlich auch noch mal sagen, dass es ja auch gar keine Schande ist von vielen Leuten. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass auf Partys teilweise gar nicht mehr so gerne über die Jobs gesprochen wird, oft. Mhm. Also da scheint auch, also jetzt einfach nur meine individuelle Erfahrung, dass das irgendwie so, jetzt nicht bitte auch noch mal wieder über die Arbeit sprechen.
Ja. Habe ich auch gemacht.
Und das ist gleichzeitig ja auch so ist, dass es auch in den vermeintlich kreativen Jobs, wo man ja dann auch irgendwie sagen muss, die dürfen dann auch nicht immer als Superjobs herhalten. Da gibt es doch so viele Leute in der Kreativbranche, wo ausgebeutet wird, die vielleicht nach draußen noch sagen, ja, alles ganz toll, aber in Wirklichkeit sind doch viele Leute zutiefst verzweifelt, oder?
Also das ist tatsächlich ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil natürlich sind wir als Philosophen auch im weitesten Sinne in der Kreativbranche tätig. Und das klingt jetzt wie ein Widerspruch zu dem, was ich eingangs gesagt habe, aber das Leben ist sowieso paradox. Also insofern macht es nichts, wenn man sich selbst widerspricht. Also was ich mit großer Sorge sehe, ist diese Gratiskultur, die meines Erachtens im Zuge auch der Digitalisierung immer mehr Einzug hält. Ja? Ach, schreiben Sie doch mal einen Text für unseren Blog. Schreiben Sie eine tolle Reichweite, ja. Ach, halten Sie doch mal einen Vortrag umsonst und so. Und das ist wirklich eine Gefahr. Und da wiederum aber, finde ich, ist man schon als einzelner, selbstdenkender Mensch, und es sollte ja auch ein kreativer Mensch sein, selbst in der Verantwortung zu sagen, was möchte ich da machen, was möchte ich nicht machen. Also es gibt ein sehr interessantes Buch jetzt auch von einem französischen Soziologen, sehr bekannten, der mit seinem jungen Kollegen dieses Buch herausgebracht hat, das sich über die Bereicherungsökonomie handelt. Mhm. Luc Boltanski heißt das Buch, Sie kennen das sicherlich auch, oder? Mhm. So mitgekriegt. Und also es ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Tendenz heute, dass man sagt, also Kreative, ja, die sollen ruhig schon auch verdienen, aber sie sollen auch mehr und mehr dazu beitragen, dass Produkte, mit denen viel Geld verdient wird oder auch Unternehmen sozusagen, dass sie die mit immateriellen Werten noch mal mehr in ihrem Wert steigern helfen.
Na, das ist ja immer gerade diese Argumentation, die es auch gibt. Das ist dann ja wieder dieser René Polish-Gedanke, der ja unfassbar viel so inszeniert hat, dass man dann sagt, du machst, es macht dir doch sowieso Spaß. Ja,
ganz
dann brauchst
genau.
du doch kein Geld mehr dafür
Absolut.
Haben.
Absolut, ja, ganz genau. Ja.
Oder? Das ist vielleicht das Problem. Also gleichzeitig ist das aber ja auch gerade so ein Wandel, Wandel, wo wir in unserer neuen Industrie oder in der auslaufenden Industriegesellschaft hin zu einer digitalen Arbeitsgesellschaft ja auch überhaupt nochmal neue Strukturen lernen müssen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass zurzeit ein Verständnis von, naja, kannst du ja mal eben schnell abliefern, kannst du ja auch von zu Hause schreiben, kannst du das machen, kannst du das machen, aus der Kreativbranche auf die Strukturen der alten Fleißarbeit trifft, oder? Also auf die 9-to-5-Strukturen. Und da muss ich doch jetzt erst überhaupt noch mal ein neues Modell entwickeln, oder?
Absolut. Das, was sich für mich jedenfalls immer deutlicher zeigt, ist, dass sagen wir, die Versprechungen, ja, die es vielleicht nur Anfang der Nullerjahre gab, also wir können alle von überall an jedem Ort der Welt arbeiten, völlig frei, außerhalb fester Strukturen. Jeder ist sein eigener Unternehmer oder wie man damals gedacht hat, also seine Ich-AG. Mhm. Ja, das funktioniert meines Erachtens nicht, ja, oder nur sehr bedingt. Und das hat, glaube ich, in einem tieferen Sinn etwas damit zu tun, was Arbeit ist und welche Rolle Arbeit für unser Leben spielt. Arbeit braucht zum Beispiel, ja, meines Erachtens ein gewisses Minimum an Struktur. Arbeit hat eine ganz starke soziale Komponente, ja. Also Arbeit wird von Menschen dann, also es gibt Ausnahmen natürlich, nicht, aber in den meisten Fällen doch als besonders befriedigend erlebt, wenn sie dafür die Anerkennung von anderen bekommen.
Ja,
wenn sie mit anderen kooperieren
können. Genau, in gelingenden Beziehungen auch.
Und so weiter.
Genau.
Ja. Und wir haben heute so flexible Arbeitsformen installiert, ja, die letzten Endes mehr versprochen haben, letzten Endes, ja, als sie tatsächlich bringen. Ne? Das Versprechen war immer Freiheit. Also du kannst arbeiten, wann und wo du willst. Heute erleben viele das als eine Belastung,
es ist
nicht als
entgrenzt.
Freiheit, sondern als eine Entgrenzung. Ja. Nicht? Also man weiß nicht mehr, wo die Arbeit beginnt, wo sie aufhört.
Genau, und das ist nämlich ein Gedanke, wenn man sich früher nochmal die Zeiten anguckt, also so symbolisch, ja, also als sozusagen die digitalen Möglichkeiten noch nicht da waren, da war ja die Stechuhr im Grunde genommen der Inbegriff des Kontrollinstruments für Arbeitgeber. Also eigentlich auch eine krude Logik, einfach nur anhand der Zeit, wo jemand in einem Gebäude sich befindet, sozusagen die Arbeit zu bemessen, oder? Aber damals war es eher Kontrollinstrument, heute wäre eine Stechuhr ja eigentlich eher auf Seiten von vielen Arbeitnehmern,
absolut,
oder?
Absolut. Ich habe sowas schon mal erlebt. Ja. Ich habe in einem Verlag gearbeitet, muss man sich vorstellen, mit lauter Medienleuten, wo es tatsächlich eine Stechuhr gab. Aus bestimmten Gründen für mich nicht, ja, aber ich war da ausgenommen. Aber alle anderen mussten an der Stechuhr einchecken, wie man das sagt. Ja. Und ich fand es damals unmöglich, aber die Kollegen, die sahen das völlig anders. Ja? Also die sahen das auch als Kontrollinstrument, aber es nicht als Kontrollinstrument etwa, um sie, die Arbeitnehmer, zu kontrollieren, ja? Sondern umgekehrt. Also für die war das ein Instrument, um zu verhindern, dass sie vom Verlag ausgebeutet werden. Mhm. Also so konnten sie eben nachweisen, wie viele Stunden sie gearbeitet haben und entsprechend darauf pochen, zum Beispiel, dass Überstunden bezahlt werden und dergleichen. Also Stechuhr ist ein ganz gutes Beispiel, nicht? Also ich meine, hinter der Stechuhr steht ja die Idee, dass Arbeit etwas ist, was man kontrollieren muss, was ein starres Korsett braucht, starre Arbeitszeiten. Ja? Davon haben wir uns, glaube ich, aus guten Gründen wegbewegt. Aber das heißt nicht, dass das andere Extrem, also nämlich keine Struktur, keine festen Zeiten mehr und so weiter,
keine Präsenz auch mehr.
Keine Präsenz mehr, das Richtige ist. Mhm. Ja? Und ich glaube, was wir jetzt gerade so erleben in der Arbeitswelt, ist, dass sich das so ein bisschen einpendelt. Man nimmt da und dort die Freiheit wieder so ein bisschen zurück, ja? Weil man eben feststellt, dass sich das nicht bewährt hat, dass das die Menschen zu sehr belastet und überfordert.
Ich glaube, die ganz große Herausforderung wird in Zukunft aber eben sein, wie man Arbeit überhaupt richtig bewertet. Weil das ist ja immer ein individuelles Bewerten von oft individueller Leistung, ja, also nicht immer, aber oft, die sich ja eben nicht immer nur in so 8 Stunden irgendwie abspielen. Also das hätte ja dann auch was mit Gerechtigkeit zu tun, wenn man sagen würde, naja, wenn jemand zu dem gleichen Ergebnis in 2 Stunden kommt und jemand anders 8 braucht, dann ist am Ende das Ergebnis ja das gleiche und da hast du dann auf einmal ein Problem, oder?
Ja, absolut. Also das sind genau die Fragen, die sie heute stellen. Hier würde ich sagen, sind wir jetzt gerade in so einem Experimentierprozess. Nicht? Also natürlich könnte man sagen, es kommt auf die Leistung an, egal in welcher Zeit sie erbracht wird. Andererseits ist die Präsenz natürlich in bestimmten Fällen auch ein Faktor.
Ja, und ich glaube, es fängt auch nicht nur davon ab, wie jetzt man selbst als Arbeitnehmer oder als Arbeitstätiger und wie der Chef dann die Arbeit des Arbeitstätigen bewertet, sondern es ist auch eine Frage der gesellschaftlichen Bewertung. Also das Problem heute, das wir ja oft erleben, weil sie Gerechtigkeit ansprechen, was dann sehr vielfach als ungerecht empfunden wird, ist ja, dass irgendwie doch dieses Spiel, diese Balance zwischen Leistung und Erfolg aus dem Takt geraten zu sein scheint. Also das beste Beispiel oder das plakativste Beispiel sind Influencer, ja, YouTube-Millionäre, die mit einem doch verhältnismäßig geringen Aufwand in kürzester Zeit zu einem riesigen Vermögen, also monetären Vermögen kommen können, zu einer riesigen, auch ein riesiges Sozialkapital anhäufen können, riesige Aufmerksamkeit generieren können. Nicht, ja, weil sie besonders hart gearbeitet hätten oder auch nicht mal, weil sie besonders schlau wären, sondern es kommt noch was Entscheidendes hinzu, meines Erachtens, gerade in dieser Übergangs-, in dieser Umbruchszeit heute, weil sie einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Moment waren.
Mit der richtigen Idee.
Mit der richtigen Idee und dem richtigen Look, ganz genau.
Ja. Also wir müssen uns zum Beispiel überlegen, also wir reden da immer noch so ein bisschen über die kreative Klasse im weitesten Sinn.
Das stimmt.
Aber wir müssen uns tatsächlich überlegen, nicht, wie wir in Zukunft bestimmte Tätigkeiten, die für die Gesellschaft eben sehr wichtig sind, attraktiv bewerten. Ja? Also
Pflegeberufe.
Pflegeberuf ist das beste Beispiel. Ja. Denn da können Sie nicht sagen, wir bezahlen die Leute nach einem bestimmten kreativen Output oder so. Ja? Ja, sondern da bezahlen Sie die Leute schon dafür, dass sie Zeit mit diesen Menschen verbringen. Ja? Und das können Sie nicht alleine nach Effizienzkriterien bewerten. Ich habe selbst mal in der Pflege gearbeitet. Ja, Sie können ja dann Pfleger danach bezahlen, wie viele Betten pro Zeiteinheit er macht, sondern da brauchen Sie andere Kriterien. Nicht? Und die müssen in Zukunft so attraktiv sein, dass Sie junge Menschen vor allen Dingen tatsächlich entscheiden, so einen Job zu machen, sonst werden wir in ganz große Schwierigkeiten kommen.
Das Problem in der Pflege ist ja gerade, dass oft sozusagen sehr, sehr scharf gerechnet wird, wie viele Betten schafft man denn eigentlich in diesen 8 Stunden.
Weiß es, ja.
Und gleichzeitig ist es auch genau diese Diskrepanz zwischen Leistung und Erfolg, weil Leistung in unserer Gesellschaft, sind wir mal ehrlich, ich meine, Leistung wird doch nicht anerkannt. Also ich finde nicht, dass Leistung in der Gesellschaft anerkannt wird.
Finden Sie das?
Nein. Was ist das denn für eine ungeheure Leistung, was Leute in Pflegeheimen arbeiten?
Okay.
Das wird doch nicht anerkannt. Erfolg wird anerkannt, aber Leistung doch eigentlich nicht, oder?
Oder ja, die Rhetorik, eine gewisse Rhetorik, viel geleistet zu haben oder viel zu leisten, die wird anerkannt, aber die nur in dem Spiel, in dem Sprachspiel der Selbstvermarktung.
Genau.
Ja, die Frage ist natürlich, was Sie unter Leistung verstehen. Ne? Ja. Das Verhältnis von Leistung und Erfolg ist ja schon interessant. Ist, nicht? Also ich meine, um jetzt einmal wieder in unserem Berufsfeld irgendwie zu bleiben, nicht? Also jemand, der 3 Wochen für einen Text braucht, ja, den andere vielleicht in 2 Tagen schreiben könnten, der leistet in gewisser Weise auch etwas. Aber ist möglicherweise nicht sehr effektiv darin.
Also ich finde, also ganz wichtig, wenn wir eben auch über Arbeit sprechen, über die Zukunft der Arbeit, das können wir eigentlich wirklich tatsächlich nicht tun, ohne auch über Leistung und Erfolg zu reden, wie wir es ja gerade tun. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist auch ein neues Konzept von Erfolg. Also wie wollen wir Erfolg eben definieren? Aktuell ist es so, eigentlich mehr denn je nach meinem Gefühl und in mehr Bereichen denn je, dass eben, wie gesagt, nur Effizienzkriterien zählen, dass alles nur anhand von Zahlen gemessen wird. Das heißt, dass einzig und allein der ökonomische Erfolg zählt. Geld ist gleich, also ja, Erfolg ist gleich Geld, gleich Status, gleich Reputation. Und dieses ökonomische Raster wird dann über jeglichen Bereich, auch über die Pflegeberufe drüber gelegt. Ja? Aber was ist mit den anderen Arten von Erfolg, zum Beispiel eben mit ethischem Erfolg? Also ein Pfleger, eine Pflegerin, ja, was sie leistet, ja, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, sehr für das Gute eigentlich hier auf Erden. Ich meine, möchte es jetzt wirklich etwas pathetisch ausdrücken, wenn sie oder er engagiert ist und ja, das wirklich durchzieht, ist sehr viel. Und ich finde, also wir müssen Erfolg neu und anders und viel differenzierter definieren und verstehen.
Also ich gebe mal ein Beispiel, ne? Da habe ich noch selbst in der Pflege gearbeitet, aber ich hatte genau diese Diskussion einmal mit einer Stationsschwester, also der, meiner Vorgesetzten damals. Da waren die Betten zu machen, gleichzeitig lag aber ein Patient im Sterben und ich hatte mich dann halt so arglos, ja, irgendwie, für mich war das ja so selbstverständlich, nicht? Ich hatte mich halt zudem ein bisschen ans Bett gesetzt, ja, und mit ihm geredet. Und dafür bekam er dann Anschiss, nicht? Weil in der gleichen Zeit die Betten hätten gemacht werden müssen. Ne? Das hat mich sehr geprägt in einer gewissen Weise. Ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir da neue Maßstäbe brauchen. Das wird eine Zeit dauern, ja, bis sie das durchsetzt. Ja? Also ich.
Glaubst du, dass sich das durchsetzt?
Ich würde sagen, ja, vielleicht, wenn. In einer Kombination vielleicht auch mit den richtigen Anreizen. Ne? Also es wird wahrscheinlich wird's nicht ganz ohne Anreize gehen. Ja? Sozusagen das, was du ethischen Erfolg nennst, ja? Den wird man nicht erreichen, einfach nur, indem man gewissermaßen auf die Tugendhaftigkeit von Führungskräften setzt, ja? Zum Beispiel. Nicht? Also da braucht man Anreize. Da muss deutlich sein, nicht? Also das auch.
Es bringt was.
Ich stehe aber auch dazu. Ja. Ne? Also
ist ja auch klar, aber diese Anreize, die müssen ja einfach auch, ich meine, ganz viele Anreize im gesellschaftlichen Leben sind einfach auch konstruiert und irgendwann mal gemacht und gesetzt. Und die müssten dann ja auch einfach mal gesetzt werden. Ich bin da eher bei der Meinung von Rebecca Reinhardt, dass ich denke, dass wir ehrlich gesagt gerade noch meilenweit davon entfernt sind, weil da müsste ja erstmal ein gesellschaftliches, wenn nicht auch ganz rigoroses politisches Signal ausgehen, oder?
Also das glaube ich auch, also unbedingt auch politisches Signal, weil ich meine, also wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive als Philosoph sprechen darf, muss man wirklich sagen, die meisten von uns Philosophen, die nachdenken eben über diese wichtigen Themen, sind dermaßen naiv und ich schließe mich da nicht aus oder dermaßen doch entfernt, ja, von der realen Welt, auch eben der Wirtschaft, wo die ökonomischen Erfolgskriterien gemacht werden und wo sie weiterhin hochgehalten werden. Also man muss sich das mal überlegen. Es ist ja überhaupt nicht so, also ich glaube auch, dass wir sehr weit entfernt sind von dieser Art Konjunktur oder Renaissance, falls es sie je gegeben hat, des ethischen Erfolges. Weil wir uns das anschauen, mehr und mehr, es gibt diese riesigen US-amerikanischen und jetzt vermehrt auch chinesischen Konzerne, die aus der Ferne dann auch unsere großen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland lenken durch Beteiligungen und so weiter, wo es nur ausschließlich um die Gewinnmaximierung geht. Und
ja, also das ist gut. Das
auch
ist
Krankenhäuser.
Das ist jetzt ein bisschen, weil ich da einen Spruch erheben darf.
Gern.
Das ist für mich geht ein bisschen zu sehr in Richtung einer bestimmten diffusen Kapitalismuskritik, die weit verbreitet ist, ja, die uns aber beim Nachdenken über Arbeit jetzt nicht unbedingt weiterhilft. Ja. Also das ist alles richtig, ja. Und es gibt die Globalisierung, den berühmt-berüchtigten Neoliberalismus und so weiter und so fort. Aber meiner Ansicht nach können wir nicht einfach nur darauf warten, ja, bis das kapitalistische System abgeschafft wird.
Nee,
ja,
das sollten wir nicht tun. Nee.
Das ist ein Warten Art Kalenders Kriegers, ja. Also bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich. Also ich hoffe nicht, aber womöglich. Nein, ich glaube, man muss Arbeit konkret denken. Die wesentliche Einsicht, die ich gewonnen habe in meiner Beschäftigung mit der Arbeit, ist, die wichtigen Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit. Ja. Es sind alle konkret und haben etwas zu tun mit dem Verhältnis, ja, zwischen den Menschen und der jeweiligen Tätigkeit in den bestimmten Strukturen.
Genau. Ja.
Und wenn man das aus den Augen verliert, dann kommt man leicht in so eine abstrakte Diskussion über die Arbeit. Ja. Ich bin immer wieder damit konfrontiert. Ja. Man sagt, ja, also gute Arbeit gibt es halt nicht, ja, im neoliberalen System. Und das ist
das also schlicht
und ergreifend, das weiß ich schon, ne? Aber das ist schlicht und ergreifend nicht wahr, erstens. Ja. Und zweitens ist es meines Erachtens auch so ein bisschen ein wohlfeiles Argument, ja, um sie bestimmte konkrete Diskussionen zu ersparen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ja. Also wie müsste Pflege als Beruf aussehen, damit es für Menschen attraktiv ist? Und das hat mit Bezahlung zu tun, aber das hat bei weitem nicht nur mit Bezahlung zu tun. Ja. Das hat was mit Arbeitszeiten zu tun, das hat damit zu tun, Stichwort ethischer Erfolg, ja, welche Gratifikation bekommen die Leute, ja, also welche nicht finanzielle Formen von Anerkennung oder Belohnung bekommen sie und so weiter.
Den Namen des amerikanischen Philosophen, der ist mir jetzt gerade entfallen, Sie wissen es aber und Sie können mir bestimmt weiterhelfen, und zwar diese Gesellschaftskonstruktion mit dem Schleier der Unwissenheit.
Nee. John Rawls.
Danke, genau. Wäre das nicht vielleicht mal ein Ansatz, wenn man den auf die Arbeitswelt überträgt, wenn man sich überlegt, okay, ein Job müsste so gestaltet werden, dass wenn man ihn gemeinsam gestaltet, die Chance, dass jeder, der gerade sozusagen mit in diesem Prozess drin ist, am Ende diesen Job kriegen könnte und dann würde er ihn so gestalten, dass er möglichst irgendwie gute Voraussetzungen, einen guten Job zu machen, irgendwie geben würde, oder?
Ja, also ich bin ein großer Bewunderer von John Rawls, ja, aber das ist genau die Art von abstraktem und letzten Endes zum formalen
wo wir nicht mit weiterkommen.
Argumentation, mit der wir meines Erachtens jedenfalls nicht wirklich weiterkommen. Ja, aber ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, das in eine ähnliche Richtung geht. Ja. Und da kann man versuchen, den Rawls ja sozusagen anzuwenden, ja, wenn Sie so wollen. Ich bin sehr dafür, über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu diskutieren. Gerade aus dem Blickwinkel der Frage, wie schaffen wir gute Arbeit?
Und aber zwar, warum sollte uns das bessere Arbeit schaffen?
Also ich habe in der Frage des Grundeinkommens umgedacht. Ja? Bis vor einem Jahr in etwa war ich eigentlich letzten Endes tendenziell ein Gegner des Grundeinkommens. Aus zwei Gründen. Erstens aus Gerechtigkeitsgründen. Und zweitens, weil der Meinung war, dass ein Grundeinkommen den Wert von Arbeit untergraben würde in der Gesellschaft. Was den zweiten Punkt betrifft, habe ich mich überzeugen lassen, ja, und da habe ich umgedacht. Und zwar, kurz gesagt, aus einem sehr einfachen Grund. Ich glaube, dass Freiheit in einer Gesellschaft ganz wesentlich etwas mit Sicherheit zu tun hat. Menschen brauchen ein gewisses Minimum an existenzieller Sicherheit. Und die könnte ein solches Grundeinkommen geben. Und diese Sicherheit, das ist meine Hoffnung. Ich betone Hoffnung, ja. Ich bin mir da nicht sicher. Aber meine Hoffnung ist, dass das Grundeinkommen jenes Minimum an Sicherheit gibt, ja, das Menschen ermöglicht, zwischen Jobs zu wählen. Ja. Und Menschen ermöglicht, dass sie sagen, bestimmten Job mache ich nicht.
Und dann müsste dieser Job erstmal auch höher honoriert werden, weil man sonst keine Leute mehr kriegen würde?
Nein, er müsste höher honoriert sein und er müsste überhaupt attraktiver sein. Ja. Also das würde... Das ist meine Hoffnung, einerseits einen gewissen Druck auf die Arbeitgeber aufbauen, aber das ist für mich gar nicht so das Wesentliche. Das Wesentliche für mich ist, dass der Einzelne ein Stück weit entlastet ist, ja, von dem existenziellen Druck, die meisten von uns doch sehr belastet. Ja? Also Menschen bleiben meiner Erfahrung nach zu lange in Jobs, die eigentlich nicht gut für sie sind. Weil sie Angst haben, ja, schlicht und ergreifend. Ja. Und ich würde ganz gerne den Menschen ein Stück weit diese Entscheidung erleichtern, ja, sie da ihnen ein Stück Sicherheit geben, die es ihnen einfacher macht, einfach mal einen Job hinzuschmeißen, auf gut Deutsch gesagt.
Gehen wir da noch mal einen Schritt weiter, wenn wir jetzt sowieso erstmal über die Zukunft reden. Hm. Also angenommen, und da sind wir ja wieder bei der digitalen Arbeitszukunft, da sind ja auch sehr viele Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, gleichzeitig natürlich auch mit dem Argument, dass wir, das weiß man nicht, aber dann angeblich gar nicht genug Jobs haben werden. Aber am Ende, wenn sozusagen auch schwierige Arbeiten, schwierige körperliche Arbeiten dann die Maschinen übernehmen, die für den Menschen erstmal nicht gut sind, dann ist es ja alles wunderbar. Ich würde da gerne nochmal auf eine Zahl von John Maynard Keynes, von dem britischen Ökonom, zu sprechen kommen. Herr Waschek, Sie hatten das in einem Artikel in dem Heft erwähnt. Der hat vor ungefähr 100 Jahren oder 80 Jahren doch gesagt, wenn die Technologie so weitergeht, dann ist unsere Arbeitswoche möglicherweise bei 15 Stunden und trotzdem sind alle zufrieden. Ich frage mich, war der da eigentlich so falsch mit der Vermutung, wenn man denn wollte und wenn man denn umlernen würde in dieser Fleißgesellschaft, in der wir also jetzt noch stecken?
Die kurze Antwort ist, niemand weiß es genau.
Genau.
Also ich erinnere mich, das Ende der Arbeit durch Automatisierung wurde schon Anfang der 80er Jahre ausgerufen. Wie wir wissen, hat es dann doch ein bisschen gedauert. Und heute kann zumindest derzeit ja kann von einem Ende der Arbeit nicht die Rede sein. Ja? Ich wäre mit diesen Prognosen sehr vorsichtig. Ja? Also es gibt diese Studien natürlich, die behaupten, es könnten sogar bis zu 50% oder so, glaube ich, in den kühnsten Prognosen
ihre Jobs höher verlieren.
Qualifizierten Jobs wegfallen.
Ja, ja, genau.
Durch Digitalisierung. Nur das macht so viele Voraussetzungen, ja, dass es aus meiner Sicht schwierig ist, ja, das als eine Grundlage zu nehmen. Ja? Also das ist, wir müssen da mit einer gewissen Unsicherheit leben. Ja?
Genau, also
ich glaube, in den nächsten 10 Jahren nicht, ja, dass so viele Jobs wegfallen. Ja.
Frau Reinhardt wollte noch was?
Ja, also mir fällt dabei eben gerade ein, dass es ja auch nicht nur darum geht, also wirklich vernünftig, kritisch, gründlich zu diskutieren und zu denken über Arbeit und auch in Dialog zu treten. Das wäre jedenfalls mein Wunsch, mehr mit Menschen aus der Wirtschaft und aus der Politik. Sondern es ist natürlich ganz zentral auch für jeden Einzelnen von uns eine Frage auch der Haltung. Mit welcher Haltung wollen wir in diese Unsicherheit gehen? Und was mich wirklich sehr inspiriert hat, war, als ich auf die unvollendete Vorlesungsreihe des kubanischstämmigen italienischen Schriftstellers und Essayisten Italo Calvino gestoßen bin, der 1985 verstorben ist und der aber kurz vor seinem Tod nochmal in Harvard eine Vorlesungsreihe starten wollte, wo er über literarische Werte für das von ihm sogenannte postindustrielle Zeitalter referieren sollte. Mhm. Und literarische Werte, aber jetzt in einem sehr weiten Sinne verstanden. Also für Calvino war Literatur viel mehr als bloß eng kreativ begrenzt, sondern sie hatte tatsächlich einen ethischen Impact und auch einen ethischen Impact zu haben. Und er meinte eben, der wichtigste Wert tatsächlich für diese damals seine Zukunft, die ja jetzt für uns Gegenwart ist und schon viel konkreter ist, sei die Leichtigkeit. La leggerezza. Und ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können, aber ich finde es wirklich wahnsinnig wichtig. Und gerade wir in Deutschland, wir sind so verkrampft und versuchen so sehr zu destillieren, ja, bestimmte lineare Prozesse, die wir meinen in der Vergangenheit zu sehen, auf die Zukunft zu übertragen. Ja, wir sind sofort wieder da mit unseren ganzen Katastrophen und so. Und diese Veränderungsresistenz, diese Unfehlbarkeitsdogmatik, die auch in so vielen Diskussionen über Arbeit rüberkommt, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Ich würde mir wünschen, in Diskussionen, aber auch in unserer Haltung zu unserer jeweils ganz unterschiedlichen Arbeit wirklich mehr Leichtigkeit zu haben und einfach auch zu sagen, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Und natürlich wird sie viele Gewinner und sie wird viele Verlierer produzieren, aber es ist auch eine große Chance, da mitzugestalten und was anders, was besser zu machen.
Dafür muss man wahrscheinlich die Angst aus dem System nehmen und das ist das Problem, oder?
Ja, also ich wollte gerade zu Rebecca sagen.
Du wolltest
sagen,
mir widersprechen?
Jetzt kommt gleich das Totschlagargument. Ja, ihr Philosophen wird gleich reden. Nein, also ich kann tatsächlich mit dieser Leichtigkeit etwas anfangen. Ja. Beispiel Digitalisierung. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, ja, wir wissen nicht genau, was kommt. Ja. Kommen die Roboter nicht? Ja. Wie ist es mit der künstlichen Intelligenz? Ja.
Ich glaube, die Roboter kommen auf jeden Fall, aber ja, was sie machen.
Sind schon also, da.
Die Roboter sind sowieso schon da, denn Roboter hier heißt ja nichts anderes als Arbeit. Ja.
Genau.
Also insofern sind wir alles Roboter. Nein, aber ich würde mir wünschen, zum Beispiel im Umgang mit der Digitalisierung, dass wir versuchen, mit diesen Entwicklungen, die natürlich stattfinden, experimenteller umzugehen, ja, auf eine gewisse Weise spielerischer umzugehen. Nicht? Also Beispiel, nicht? Ich kann mir ja die Frage stellen, wie wir in Zukunft Zusammenarbeit, ja, mit Algorithmen, mit Robotern und künstlichen Intelligenzen und dergleichen aussehen. Ja? Welche Rolle wird da der Mensch spielen? Nicht? Aber das kann ich nicht a priori sozusagen theoretisch beantworten, ja? Sondern wäre sehr dafür zu versuchen, es herauszufinden, ja. Zu experimentieren, ja, mit verschiedenen Formen und sich dabei die Frage zu stellen, was wollen wir da eigentlich? Nicht? Wie müssten Prozesse beschaffen sein, damit sich Menschen noch wohlfühlen?
Wenn Sie zunehmend sozusagen Maschinen kontrollieren. Und
ganz genau. Und wenn oder von Maschinen kontrolliert werden. Also ich meine, ich könnte mit verschiedenen Szenarien hier versuchen, das ein bisschen zu spielen. Also wie ist denn das, ja, wenn Prozesse ganz ohne den Menschen ablaufen, ja, oder ganze Systeme ganz ohne den Menschen ablaufen, ja, geht uns da etwas Kontrolle verloren dadurch, ja, in welchem Ausmaße, ja, wollen wir diese Kontrolle und, und.
Aber ich wäre auch dafür, um das nochmal ein bisschen in eine etwas krassere Richtung zu drehen, dass man nicht nur so, auch wiederum so ernsthaft, ja, an möglichen auch Gefahren und Szenarien rumdenkt oder auch da experimentell was erprobt, sondern ich wäre tatsächlich auch dafür, dass wir anfangen, bevor wir auch konkret experimentieren, uns die Zeit nehmen, also tatsächlich auch Arbeitszeit nehmen, um zu spinnen. Also ich komme deswegen drauf, weil diese Spinnenmetaphorik, die ja seit Jahrtausenden auch für Kreativität, für Träumen, ja, für Erzählen steht. Und die ist bei Calvino ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir uns das viel zu sehr, viel zu systematisch abtrainiert haben, diese Fähigkeit, ja, in der Art und Weise, wie wir Arbeit bewerten, egal in welchem Beruf wir tätig sind. Aber das gehört auch dazu. Also diese Möglichkeitsräume, ja, die durch Spinnen entstehen. Wie soll Arbeit, wie könnte Arbeit jetzt aussehen, ja, unter diesen neuen Bedingungen? Das fände ich persönlich ganz, ganz,
ich meine,
wichtig.
Das Lustige ist ja, dass gerade der viel geschmähte digitale Kapitalismus, ja, letztlich der Neoliberalismus, da und dort solche Spielräume, Möglichkeitsräume für die Spinner, wie du sie nennst, ja, tatsächlich hervorgebracht hat. Ne? Also Google zum Beispiel erlaubt seinen Mitarbeitern, 20% ihrer Zeit für irgendwelche Dinge zu verwenden, die jetzt auch mit dem Unternehmer nichts zu tun haben, ja? Ohne dass da nach Effizienz und nach dem Ergebnis irgendwie gefragt wird. Ich will nur sagen damit, nicht? Also man sollte nicht so tun, ja, als wäre der heutige Kapitalismus nicht da und dort sozusagen in diese Richtung auch veränderbar. Also ich wäre ganz konkret, ja, zum Beispiel, ja, sehr dafür, dieses Google-Modell, ja, mit den 20% zum Beispiel mal in bestimmten Bereichen auszuprobieren. Ja. Und zum Teil passiert das auch. Ja. Also gerade zum Beispiel, was Arbeitszeit betrifft auch. Ja. Es gibt auch in Deutschland mittlerweile Unternehmen, ja, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, alle 1-2 Jahre über neue Formen von Arbeitszeit zu verhandeln, ja, um die Arbeitszeit besser an die jeweilige Lebenssituation anzupassen und dergleichen. Also ich will sagen, es passiert einiges, viel zu wenig natürlich, aber ich würde mir wünschen, wenn es gelänge, ein bisschen sozusagen einen revolutionären Geist, ja, um jetzt einmal was Kämpferisches zu sagen, ja, in die Unternehmen da hineinzutragen, mit Ledgerätze, ja, mit Leichtigkeit, ja. Ja, und in den Unternehmen was zu verändern.
Ich musste, als Sie das gerade beide erzählt haben, daran denken, dass sozusagen die Grundfähigkeit des Spinnens, aber auch die Grundfähigkeit des sich einfach mal komplett eigenverantwortlich in eine Sache einzugraben, was zu lesen, was zu machen, sich einfach hingeben einem Thema, dass Ihre Universitätsgeneration sicherlich noch erlebt hat, weil man sehr viele Freiheiten hatte. Mhm. Diese Skills wurden mit dem neuen, sehr verschulten Unisystem den Leuten ja schon, wenn sie in den Job gehen, abtrainiert.
Na, schon im Kindergarten, schon in der Grundschule fängt das an. Schon da müssen ja PowerPoint-Präsentationen mithilfe der Eltern erstellt werden.
Genau, also und da hast du dann auch irgendwie wieder dieses Leistungsprinzip. Aber ich würde mir jetzt mal sagen, angenommen, man arbeitet auch autonom, in Zukunft ein bisschen autonomer, als es jetzt gerade der Fall ist. Am Ende, und jetzt mal wirklich völlig abgesehen von der Tätigkeit, die man macht. Wir nehmen die Tätigkeit jetzt mal beiseite und sagen, okay, du bist natürlich immer in einem Interaktionsraum, in einem System mit Kollegen. Ist das jetzt, das ist ja auch unglaublich befruchtend, das kann auch unglaublich anstrengend sein, aber gleichzeitig kann ja auch nicht jeder irgendwie so vor sich hinwurschteln, sondern muss ja auch letztendlich diese Konfrontation mit anderen Meinungen ständig im Leben haben. Und oft ist es vielleicht mühsam, aber dann kommt vielleicht auch was viel Besseres raus als das, wo man sich jetzt, sagen wir mal, im stillen Kämmerlein drüber Gedanken gemacht hat, oder?
Ja, also ich meine, es wird sicherlich eine der größten Herausforderungen meines Erachtens, ja, im Zusammenhang mit dem, was man so gemein digitale Transformation nennt, ja. wird darin bestehen, wie sich Organisationen verändern. Organisationen und ihre Kulturen sind das Problem. Also die Digitalisierung meines Erachtens ist nur ein Vorwand. Also nicht, wir reden alle von der digitalen Transformation. Jeder hat ungefähr so eine ungefähre Vorstellung, was das ist. Aber wir reden zu wenig darüber, was das für die Organisationen, wie sich Organisationen verändern müssen. Und zwar nicht, weil es digitale Technologien gibt, wohlgemerkt. Ja, es geht nicht darum, die Organisationen an die Digitalisierung anzupassen oder so, sondern die Frage ist eher nicht, also wie können sich Organisationen mit Hilfe digitaler Technologien von ihren verkrusteten, ineffektiven, unkreativen Strukturen, Hierarchien etc. lösen.
Ja, das wäre halt schön, wenn das die Unternehmen auch so sehen würden, nein, weil noch geht es ihnen ja nur um Kostenreduktion.
Ja, es muss sich etwas verändern, einfach deshalb, weil diese Organisationen A, auch nicht mehr so klaglos funktionieren, aber B, und das ist der Hauptgrund, weil die Menschen das nicht mehr wollen.
Vor allem also, die Jüngeren.
Wenn du heute junge Leute für deine Organisation begeistern willst, dann musst du ihnen halt was bieten. Und ich komme nur in einem Schlenker auf das Grundeinkommen zurück. Also wenn wir eine Situation haben, ja, die den Menschen da etwas mehr Freiheitsspielraum gibt, qua Sicherheit, dann wird das auch Druck auf die Organisationen ausüben. Weil sich dann unter Umständen, sage ich mal, der berühmte Generation, nicht Y, sondern mittlerweile Generation Z-Typ, ja, der 18-, 19-Jährige oder vielleicht 22-Jährige heute, sagt, ey, passt mal auf, das tue ich mir nicht an. Dann nehme ich lieber meine 1.000 Euro Grundeinkommen, ja, und habe dafür Spaß. Aber ich habe keine Lust, ja, in eine Organisation reinzugehen, ja, wo ich kontrolliert werde, wo 3 Stunden lang ergebnislos in Meetings irgendwie rumdiskutiert wird, ja, nur damit jeder etwas gesagt hat, ja, und dergleichen mehr.
Oh ja, das sind ja so die Rezepte eigentlich auch noch einer vergangenen Arbeitswelt, hat man den Eindruck. Ne? Also die werden natürlich immer anders verkauft.
Na, aber das ist die Revolution, die wir brauchen. Ne? Ja, also, das ist, wenn Sie so wollen, also der Restmarxist in mir würde sagen, also wenn man den Kapitalismus aufbrechen will, ja, dann muss das aus den Unternehmen kommen.
Ja? Das Ding ist, es wird in den Unternehmen, wird ja alles auch immer wieder, also Innovationen sind ja immer da, ob sie Innovationen sind oder nicht. Und manche haben sich ja auch sehr lange gehalten. Ja, also zum Beispiel die Idee der Teamarbeit, die ist ja jetzt nicht neu, aber solche Ideen halten sich sehr dogmatisch und sehr lange, bis man dann irgendwann mal versteht, naja, aber eben auch nicht immer. Das kann auch ganz großer Schwachsinn sein und es kann einfach auch total blockieren. Und man muss einfach ganz genau gucken, wann ist eine Konferenz überhaupt sinnvoll? Wann ist sie nicht nur Zeitfresser? Und das Gleiche gilt doch auch für sowas wie Teamarbeit,
oder? Ja, und ich finde, das ist genau das, was ich gemeint habe, vor allem mit Veränderungsresistenz und Fehlbarkeitsdogmatik. Das haben wir immer so gemacht, also machen wir es weiter so. Und es ist der Tod. Und das betrifft auch, finde ich, noch einen ganz anderen Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich dieses Thema mit den Frauen, ja, tatsächlich, also mit der sogenannten Diversity. Also es ist ja nach wie vor viel zu viel, kam jetzt gerade wieder eine neue Studie raus, also es sind nur 1/3 der Frauen in Führungspositionen, weil die Unternehmen nicht in der Lage sind, alle Führungspositionen auch vermehrt und in gerechter Weise mit Frauen zu besetzen. Sie haben sich ein bisschen auf den Aufsichtsrat konzentriert und also dieser ganze Diversity-Talk, es ist alles ein Schmarrn. Ja? Unter diesem Feigenblatt bleibt alles beim Alten.
Das Lustige ist, wenn du das Thema Frauen ansprichst, das Paradoxe ist ja, nicht, also das ist mit der Diversity einerseits noch immer nicht funktioniert, andererseits aber hochinteressanterweise sind gewisserweise immer mehr, sagen wir mal so, gewisse weibliche, unter Anführungsstrichen,
Soft Skills.
Werte unter dem Stichwort Soft Skills durchsetzen in den Unternehmen. Also sie müssen heute...
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Sie müssen heute schon empathisch sein, ja, zum Beispiel, ne, als Führungskraft oder auch als ganz normaler Mitarbeiter. Ja. Sie können nicht irgendwie sich unkontrollierten Wutausbrüchen hingeben und so weiter und so weiter.
Losbrüllen.
Ja. Auch das wird ein Lernprozess sein in Zukunft.
Absolut.
Ne?
Nein, das sind ganz viele Dinge im Gange in den Unternehmen, ja, das wird sehr interessant sein zu beobachten, ja, was dann am Ende übrig bleibt von diesen Dingen. Ich würde sagen, wir sind gerade in einer Phase des Experimentierens mit Arbeit und ich hoffe sehr, dass die Organisationen, dass die Strukturen, ja, die es nicht lernen und die es nie lernen werden, ja, mit Menschen umzugehen, untergehen. Denn sie haben den Sprung ins 21. Jahrhundert nicht geschafft, aber nicht deswegen, weil sie sich nicht digitalisiert haben oder so, sondern weil sie nicht verstanden haben, wie modernes, menschengerechtes Arbeiten funktioniert und funktionieren soll.
Und mit diesem Gedanken geht unser Podcast Denken in hoher Luft zu Ende. Noch viel ausführlicher gibt's all diese Themen im lesenswerten Schwerpunktheft der Philosophiezeitschrift Hohe Luft mit dem Titel Arbeit neu denken. Ich bedanke mich für die spannenden Gedanken bei Rebecca Reinhardt und Thomas Waschek.
Wir bedanken uns.
Dankeschön. Ciao.
Mein Name ist Tobias Nagorny und das war das Podcast-Depp hier bei Bremen 2. Tschüss und bis zum nächsten Mal.